als Online-Marketing-Experte auf einer Handarbeitsmesse. Das klingt erstmal absurd, aber du hast es gemacht. Und darüber wollen wir heute sprechen in der neuen Folge vom Happy Optimizer Podcast. An meiner Seite heute natürlich Sven Deutschländer, unser Geschäftsführer, unser Gründer. Du warst auf der Handarbeitsmesse in Köln.
Auf der H plus H. Genau, da sind sehr viele Leute unterwegs, die viel mit Handarbeit zu tun haben. Das ist so Kleinkunst, das ist so Mode, das ist der Strickkurs, ja, das ist der kleine Laden im Kiez um die Ecke, der Kurzwaren verkauft. Das ist so die Klientel. Das ist so die Zielgruppe dieser Messe, die es schon seit vielen Jahren gibt, die einmal pro Jahr in Köln stattfindet. Und die haben da zwei Messehallen. Da ist ziemlich viel los an den zwei Tagen, an den drei Tagen, an denen das stattfindet, immer Freitag, Samstag, Sonntag. Außer in Corona. In Corona war alles online.
Genau. Das kann ich mir vorstellen. Wie muss man sich das vorstellen? Hat man denn da, ist das quasi eine Mischung aus, du hast Bühnen, wo Leute Sachen präsentieren und quasi Auslagen, wo Leute zum Beispiel ihre neuen Woll- oder Stoffprodukte oder generell einfach Handarbeitsprodukte irgendwie ausstellen? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine klassische Messe. Also es ist vor allem, es sind zwei große Messehallen, in denen Anbieter versuchen, ihre Produkte an diese Zielgruppen loszuwerden. Das wird von der Köln-Messe veranstaltet. Das ist ein verhältnismäßig großer Laden. Und die Messe ist, glaube ich, für die Köln-Messe ein verhältnismäßig kleines Event. Oh. Ja, es sind ja nur zwei Messehallen von diesem riesengroßen Areal. Da fand nebenher noch eine Gamer-Veranstaltung statt. Okay. In einer anderen Messe. Die Mixtur der Leute, die dort hin sich auf den Weg machte, war ein bisschen krass. Haben drei Tage geöffnet. Das verteilt sich über die drei Tage, glaube ich, ganz gut. Es gibt nicht so viele Leute, denke ich, die da drei Tage am Stück extra nach Köln fahren. Man hat eigentlich an einem Tag oder wenn man ein bisschen langsam ist oder viel Termine hat, an zwei Tagen alles gemacht, was man auf so einer Messe machen soll. Und dann haben die Rahmenprogramm. Da gibt's drei Messen, Locations. Da gibt's so eine klassische Bühne, auf der so Frontalvorträge stattfinden und Podiumsdiskussionen. Dann haben die dort so eine Art Workshop-Area, wo man so unter Anleitung sein, wenn man dann halt irgendwie so stricken oder häkeln oder weiß der Geier was machen will, gibt da viele Sachen, die da angeboten werden und da sein Wissen erweitern möchte. Da kann man dann unter Anleitung von Experten sich fortbilden in ganz praktischer Art und Weise. Und dann gibt's noch so eine Lernarea, wo Workshops und Vorträge, so eine Mischung zu sehr speziellen Themen stattfinden. Das ist wieder zum Teil fachbezogen, aber eben auch das, was so rundherum ums Geschäft haben, auch gebraucht wird. Das sind dann so Insta-Experten und Pinterest-Profis und Online-Marketing-Heinis wie ich, die halt eben zu diesen ganzen, wie vermarkte ich denn jetzt mein Geschäft? Ja, allein nur zu wissen, dass man einen Nähkurs geben kann, nutzt ja niemandem was. Du musst ja irgendwie auch an Kundschaft dafür kommen. Und für dieses Ganze drumherum, da wird eben auch einiges angeboten. Und ich bin jetzt zum dritten Mal dort eingeladen gewesen, um zu Online-Marketing-Themen was zu sagen. Ich war da schon zu Google Ads mal eingeladen, während Corona, richtig krass, ganz ohne Publikum, alles nur als Studioaufnahme, wie eine Fernsehshow. Dann auch mal zu Google Maps, jetzt nochmal zu Google Maps in diesem Jahr und zu verkaufsstarken Landing Pages.
Was reizt dich als, du bist ja als Speaker auch auf anderen Messen oder Veranstaltungen unterwegs, um Vorträge zu halten, Workshops zu veranstalten. Was hat dich jetzt besonders bei dem, oder reizt dich besonders bei der Handarbeitsmesse, dass du auf den dreimal jetzt?
Ja, also zum ersten, weil ich gefragt werde. Eine interessante Zielgruppe ist. Ganz generell, die Leute, die dort unterwegs sind, haben oft sehr wenig mit Marketing am Hut. Die Leute sind halt sehr in ihrer Welt und die machen das auch alle ganz gut und ganz gerne. Aber das Drumherum, so ein Geschäft zu haben, ist für manche fürchterlich anstrengend. Ja, für diese Menschen Workshop geben zu können, macht immer Laune. Immer Laune, wenn du nicht so vor Fachpublikum unterwegs bist, die ja auch schon sehr viel wissen. Einfach unterwegs zu sein bei Leuten, die oft so noch die Grundkenntnisse gar nicht beherrschen. Du hast zum Beispiel, wenn du zu solchen Veranstaltungen gehst und einen Vortrag zu Google Maps Unternehmensprofilen hältst, ist immer mindestens einer dabei, der dort erfährt von mir, dass man das Profil selber pflegen kann. Okay. Die machen das wie ein User. Also die gehen zu Google Maps, schlagen eine Änderung vor, so wie jeder andere User das kann und pflegen so ihr Profil und wissen gar nicht, dass man darauf einen Zugriff erlangen und mit einem Backend das richtig aktiv, proaktiv als Inhaber des Profils pflegen kann. Also das ist ungefähr das Niveau. Und dann hast du aber immer zwischendurch auch mal das glatte Gegenteil dabei. Jemand, der da schon ziemlich flink in allem ist, aber dann aus einem ganz anderen Grund kommt. Oft haben die dann ein konkretes Problem. Dann sehen die, dass es so einen Workshop gibt und dann denken die, ja, für oft ist das ja dann so umsonst. Dort hat das jetzt ein bisschen Eintrittsgeld gekostet, diese speziellen Workshops, genau. Aber die meisten Veranstalter haben dann diese Workshops dann für umme. Und dann denken die sich, da habe ich jetzt einen. Ja, den kann ich jetzt da kriegen. Ich kriege den nie wieder so billig wie dort, ja. Und jetzt catche ich den aus mit meinem Problem. Das ist so ein bisschen das andere. Und zwischendrin schwimmen dann halt eine ganze Menge Leute, die da schon irgendwie das auf dem Schirm haben, aber die halt schon ahnen, dass sie nicht wirklich alles machen, was man machen könnte und sich dann da die Zeit nehmen und auch dafür praktisch die Messe nutzen, um sich weiterzubilden.
Mhm. Würdest du sagen, dass die Leute dementsprechend extra viele Nachfragen stellen bei diesen Veranstaltungen, als beispielsweise bei einer zum Beispiel nur Marketingmesse, die sich darauf spezialisiert?
Also das ist, solange dein Vortrag einigermaßen interessant ist, kommen eigentlich immer Nachfragen. Bei den großen Online-Marketing-Messen ist es oft so, dass es aber keine klassischen Q&A-Runden gibt oder sie sind ganz kurz. Ja, da kann ja nochmal der eine und der eine und der eine in Frage stellen und dann sind die 3 Minuten Q&A vorbei und dann kommt schon der nächste. Das ist alles wahnsinnig eng getaktet. Das ist bei solchen Endkundenveranstaltungen, nennen wir es mal so, ist das zuweilen anders. Also ich habe da immer 1,5 Stunden gehabt, was ungewöhnlich ist. Auf einer SMX oder auf einem OMT hast du als Speaker oft 35 Minuten plus 5 bis 10 Minuten für die Fragerunde. Bist du schon 5 Minuten drüber, sind 3 Minuten Fragerunde übrig. Und dann hast du 5 Minuten zum Raumwechsel und dann ist da der nächste Vortrag. Das ist auf diesen Messen oft ganz anders. Ja, haben die richtig viel Zeit den Leuten eingeräumt, die sie als Workshop-Mensch da einladen. Da hast du dann auch die Gelegenheit, den Leuten auch mal wirklich, also von dir aus zu sagen, habt ihr dazu jetzt noch Fragen, bevor ich zum nächsten Thema gehe? Das würdest du auf einer großen Konferenz nie machen, weil dir die Zeit fehlt. Ja. Und deswegen kommen dann auch wirklich Fragen. Die Leute trauen sich dann irgendwann, wenn sie auch merken, dass du eine vernünftige Antwort gibst, dann fangen sie auch an, die Hand zu heben und zwischen Reihen Fragen zu stellen. Und hinten raus kommen sowieso überall und immer, wenn du dann von der Bühne runter bist und da irgendwo im Eck rumstehst und deinen Computer zusammensammelst, dann kommen die Leute sowieso anmarschiert und fragen dann das Zeug, dass sie sich entweder in der großen Runde nicht trauen zu fragen, weil sie glauben, es ist eine doofe Frage. Das hast du ja auch immer noch sehr oft, dass die Leute einfach die Masse der Menschen nicht mögen oder weil sie halt glauben, das Problem interessiert die anderen Leute nicht. Das ist halt so, was so ein Besonderfall ist, obwohl gerade ja die Leute auf die Sonderfälle scharf sind.
Meistens da auch.
Ja. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schade, dass diese Fragen dann oft in der großen Runde nicht gestellt werden. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen die Schüchternheit. Es liegt halt auch nicht jedem so vor großer Runde, wenn da 50, 60, 90 oder 120 andere Leute sitzen, so ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und da eine Frage reinzureden.
Ja, das macht nicht jeder.
Ja. Das war da aber anders. Das waren kleine Runden, das waren immer so ein 1 Dutzend Leute, die diesen Workshop gebucht hatten. Also es war deswegen auch ganz nett, weil die natürlich dadurch viel Fragen stellen konnten und auch mal ausführlichere Antworten kriegen konnten, weil die Runden halt überschaubar waren.
Genau. Du hast jetzt 2 Workshops da gehalten.
Genau.
Ein Thema hatten wir gerade schon angeschnitten, das Google-Unternehmensprofil. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Google-Unternehmensprofil, besonders in dieser Branche? Was würdest du sagen?
Das Google-Unternehmensprofil hat 2 wichtige Aufgaben. Wenn es für ein Geschäft angelegt wird, das lokal oder regional agiert, Restaurant, Kurzwarengeschäft, Physiotherapie, Rechtsanwalt. Mhm. Dann ist es wirklich für das klassische Business eines Kartendienstes da, wissen, wo das ist, da hinfahren können, eine Route sich planen lassen, Öffnungszeiten zu erfahren. Dann hat's die Marketingkomponente für diese Leute. Da sind die Bewertungen drin. Hast du 4,8 aus 777 Bewertungen, bist du höchstwahrscheinlich der Brüller. Hast du, was weiß ich, 2,6, was es auch alles gibt. Ja, aus 36 Bewertungen besucht dich kein Mensch. Mhm. Du hast die Möglichkeit, ja auch so ein bisschen Social Media zu machen. Man kann da Beiträge hochladen. Man kann seine Produkte, sein Leistungsportfolio darin pflegen. Und für diese Menschen hat das eine starke Marketingkomponente. Es gibt Branchen, wie zum Beispiel alles, was so in der Gastronomie unterwegs ist, da hat sich der Google Maps User so sehr an dieses Profil gewöhnt, dass er die Webseite oft gar nicht mehr besucht.
Das stimmt. Ich bin so jemand, der sich dann auch die Speise, gerne Bilder von Speisekarte, solche Sachen dann aus dem Profil.
Genau. Und aber alles, was du eigentlich benötigst, ist in diesem Profil schon vorhanden. Mhm. Die Leute wollen halt immer diese Basisdaten wissen. Hat das offen, wenn ich Hunger habe oder meine Freunde zu Besuch sind. Bleiben wir mal beim Restaurantbeispiel. Wie sind die bewertet? Wie sehen denn die letzten Bewertungen aus? Also so von den letzten 3 Monaten. Ja, wird das schlechter? Wird das besser? Bleibt das gleich? Wie sehen die Bilder aus? Ja, wie ist die Menükarte, die da hinterlegt wird, einigermaßen aktuell? Wie leicht komme ich da hin? Mit Öffis oder mit Auto? Mhm. Kann man da parken? Lauter so ein Zeug. Alles das steht in dem Profil. Du brauchst eigentlich keine andere Informationsebene. Das ist bei einem Physiotherapie-Laden schon wieder ein bisschen anders. Oder bei dem Anwalt, da ist es schon eher mal wahrscheinlich, dass man dann doch nochmal den Link zur Webseite anklickt, weil dort dann doch mehr Informationen, tiefere Informationen, zum Beispiel zum Leistungsangebot stehen. Ja, nicht jeder Anwalt, der Arbeitsrecht macht, macht Arbeitnehmer. Ja, weil er sich auf die Arbeitgeberseite schlägt oder umgekehrt. Oder es gibt Arbeitsrechtsanwälte, die nur für Betriebsräte arbeiten und so ein Zeug. Das ist etwas, was man eher nicht so sehr dann im Profil findet. Und dann gibt es die zweite Ebene, dass das Google Unternehmensprofil für diese und aber auch für alle anderen Unternehmen, die nicht lokal oder regional unterwegs sind, so etwas wie eine Entitätsverstärkung für das Verständnis der Suchmaschine für dieses Geschäft zu verstehen ist. Also wenn du das wirklich gut befüllst, wenn du auch als überregional oder national agierendes Unternehmen dort Bewertungen einsammelst, dann schreib alles, was du da reinschreibst, wenn du dieses Profil pflegst, alles, was die User, die Bewertungen über das Geschäft da reinschreiben, das schreibst du ja in eine Datenbank bei Google. Es ist nicht so wie bei einer Webseite, wo die Maschine einen Bot hinschickt, der crawlt das, dann wird das irgendwie interpretiert, was da steht, und daraus wird ein Ranking erzeugt, sondern du schreibst den Text direkt in die Datenbank rein oder der User, der eine Bewertung schreibt. Und alles, was dabei hilft, von dem, was da geschrieben wird, um das Geschäft besser zu verstehen für die Maschine, das hilft dir dann am Ende bei einem viel besseren Ranking auf deinen Kategorie, auf deinen Geschäftszweck generell, aber auch auf die ganzen Aspekte, auf deine ganzen Produkte, auf deine ganzen Leistungen, die da drin sind. Also es ist tatsächlich ein Unternehmensprofil. Viele sagen ja immer, das ist ein Google Maps Profil, aber das verkürzt es gewissermaßen. Und das ist an sich wirklich das Google Unternehmensprofil, das für die lokal und regional tätig sind, halt auch noch diese große Marketingkomponente hat. Für alle generell hat's aber die große Chance, mit eigenen Worten, mit eigener Beschreibung, mit eigener redaktioneller Kraft der Maschine zu sagen, wer sind wir, was bieten wir an, wem bieten wir das an, warum sind wir besser als die Konkurrenz, was treibt uns an.
Was sind dann dabei so die größten Hürden, die die Leute haben? Du gibst ja auch Workshops unabhängig von den Messen, aber jetzt natürlich auch auf der Messe. Was sind also die Fragen, die dir entgegenkommen?
Also viele Leute sind, also wenn man von diesem Google Maps Unternehmensprofil, von diesem Google Unternehmensprofil spricht, sind einfach von der ganzen Usability, von der ganzen Nutzerführung in diesem System unglaublich angenervt. Es ist Zugriff zu erlangen auf das Profil ist oft schon schwierig. Das hat viel damit zu tun, dass gerade in diesem kleinen und Kleinstunternehmensbereich die Leute schon mit ihrem Google-Konto an sich auf Kriegsfuß stehen. Das ist aber alles an ein Google-Konto gebunden. Und dann ist das halt, ist die ganze, diese ganze Administrationsoberfläche alles halt nicht selbsterklärend. Sobald du dich dann halt vertust und dir so ein Profil gesperrt wird, ist das für die meisten Leute dann die Höchststrafe, weil sie das nicht entsperrt kriegen. Und ganz generell hat man zwar schon eine Anmutung, was man bei Unternehmensname reinschreiben soll oder bei Adresse, aber schon Produkte, Dienstleistungen, soll ich das jetzt befüllen, soll ich das nicht befüllen, was kommt bei Eröffnungsdatum rein? All das wird theoretisch natürlich in den Hilfetexten erklärt, die Google in einer riesengroßen Hilfedatenbank zur Verfügung stellt, aber wer liest schon die scheiß Bedienungsanleitung? Ja, wie so oft im Legen, ist es halt so, dass die Mühe sich keiner macht und dann verzweifeln die Leute da dran. Oder so Fragen wie, da hat ein User ein Foto hochgeladen, das Essen sieht aus, als hätte er es nicht vorher, sondern nach der Verdauung fotografiert. Ja. Wie kriege ich das da weg? Ja, und dass das nicht geht, dass es aber natürlich Mittel gibt, mit eigenen Fotos die Fotos von Usern zu verdrängen. Mhm. Ja, das sind Dinge, die sehr oft gefragt werden. Wie gehe ich damit um, wenn ich umziehe? Lege ich dann für die neue Adresse ein neues Profil an? Spoiler, nein, ja, sondern du ziehst mit deinem bestehenden Profil an die andere Adresse um. Aber sehr viele Leute haben dieses Gespür auch nicht für diese Dinge, ja. Die haben halt ein Gespür für Wolle.
Ja, das.
Ja, und eben nicht für diesen ganzen Digitalkram. Sonst wären sie jetzt wahrscheinlich ja in einer Digitalmarketingagentur angestellt und hätten kein Kurzwarengeschäft. Ja. Und, dann hast du halt das Problem, dass der auf dich zukommt und sagt, ja, ich bin dann da und umgezogen und habe ein neues Profil angelegt. Jetzt habe ich da zwei, habe ich gemerkt. Ups, wie kriege ich die zusammen? Mhm. Solche Fragen. Alles, was halt der berühmte Sonderfall, von dem wir es gerade hatten, was halt in dem Bereich unterwegs ist, der nicht so leicht für einen normalsterblichen Menschen, der nicht jeden Tag sich mit Google-Tools und mit Marketing-Abläufen beschäftigt, sehr schnell zum Problem werden kann. Mhm.
Wie ist das mit negativen Bewertungen? Können wir vorstellen, dass das auch vielleicht ein Thema ist?
Das war da war ich zum Beispiel hier sehr überrascht. Da waren die sehr informiert, obwohl negative Bewertungen bei den meisten anderen Veranstaltungen oft ein Riesenthema ist. Also ganz gerne. Hier war es eher so, dass da merkt man wieder, dass die vor allem Kleinunternehmer, die haben es eher aus der Perspektive der Glaubwürdigkeit hinterfragt. Also wenn man zum Beispiel ja Bewertungen als Unternehmen löschen kann. Ja, okay, wie wertvoll ist es denn dann noch? Die Leute wissen doch, dass da rummanipuliert wird. Lohnt sich das überhaupt, Bewertungen einzusammeln? Und natürlich haben die Leute keine Ahnung. Mhm. Ja, also das ist auch so ein Trugschluss, nur weil sie es wissen, heißt es ja noch lange nicht, dass es alle anderen wissen. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es da Menschen gibt, die sagen, ich habe da eine Bewertung von jemandem, der war noch nicht mal jemals bei uns im Geschäft. Wir kennen den gar nicht, der war hier nie Kunde. Dass vielleicht die Konkurrenz irgendwie, weil die uns was Schlechtes wollen, organisiert oder so. Und dann ist die Antwort manchmal, ja, das kann schon sein. Mhm. Aber man kann dagegen was tun. Das ist dann nicht unbedingt eine Manipulation des Ergebnisses, denn wenn der tatsächlich keine Berechtigung hat, so eine Bewertung abzugeben, weil er nie was mit dem Geschäft zu tun hatte, dann ist es okay, wenn man von Google verlangt, dass das gelöscht wird. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch, dass Bewertungen, die 7 oder 8 oder 12 Jahre alt sind, in so einem Profil eigentlich nichts mehr verloren haben. Mhm. Das hat keine Aussagekraft über das Geschäft heute.
Ja, das stimmt.
Ja, also wenn du irgendwann mal einen schnarchnasigen Koch hattest als Restaurant im Jahr 2017 vor Corona, ja, und da haben sich, was weiß ich, innerhalb von 3 Wochen 17 Leute mit einem Stern drüber aufgeregt, dann hat das mit deiner Lebenswirklichkeit als Restaurant nach Corona im Jahr 2026 null zu tun. Mhm. Ja, das kann weg. Mhm. Ja, das finde ich schon aus. Es ist okay, wenn man dann sagt, das soll da weg. Mhm. Das hat nichts mehr mit uns zu tun. Aber ich neige schon auch immer den Leuten zu sagen, nur wenn, es ist immer klüger, konstruktiv als destruktiv zu arbeiten. Also Dinge wegzulöschen, macht erstens die Menge der Bewertungen niedriger, macht vielleicht den Durchschnitt besser, aber generell löschst du erstmal Dinge. Wenn es dir gelingt, regelmäßig alle Leute zu befragen, die zufrieden mit deinem Service sind, dann spielen oft die weniger zufriedenen Bewertungen gar keine so große Rolle. Mhm. Ja, wenn du halt einfach irgendwann, was weiß ich, 177, 336 Bewertungen hast und da sind 10 schlechte dabei, ist das Jacke. Da bist du immer noch bei 4,8 im Durchschnitt. Und das wirkt insgesamt sogar wesentlich glaubwürdiger, als wenn du alles weghackst, was weniger als 4 Sterne hat. Ja, und du dann irgendwann mit einer 4,9 dastehst. Mhm. Und alle, die jetzt in unser Profil bei DSCOM gucken, stellen fest, dass wir eine 5,0 haben, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wird bestimmt viele interessieren, was man jetzt konkret machen kann. Wenn die Leute jetzt den Podcast stoppen und vielleicht selber in ihr Profil gucken, was würdest du sagen, sind 3 Tipps, die man jetzt konkret angehen könnte in seinem eigenen Google-Unternehmensprofil?
Also es sollten unbedingt folgende Dinge befüllt sein. Der Unternehmensname. Es wäre schön, wenn der Unternehmensname auch irgendwas über das Unternehmen aussagt. Ja, das ist nicht ganz so easy, wenn ich Müller-Meyer-Schmidt GmbH heiße. Mhm. Ja, aber die meisten sind doch eigentlich Sabine Meyer-Fotografin oder sowas. Ja, und es sollte so dort stehen. Dann sollte die richtige Kategorie ausgewählt werden. Es gibt einen Kategoriebaum, der für Deutschland fast 4000 Kategorien groß ist. Ja, okay. Es gibt im Internet Listen, wo man sich die Kategorien anschauen kann in aller Ruhe. Da wirklich die als primäre Kategorie das wählen, was von allen Kategorien am allerbesten auf das Geschäft in Gänze passt und dann alle weiteren Kategorien auswählen. Man kann da bis zu 10 reintun. Ich habe noch kein Geschäft gefunden, das für 10 Stück mhm. passt. Aber es gibt schon Geschäfte, wo vielleicht 2, 3 oder 4 Kategorien neben der primären Kategorie funktionieren. Öffnungszeiten.
Ja, das nicht.
Und die Öffnungszeiten sind für die Leute immer so gedanklich schwierig, die einfach kein Ladengeschäft haben. Dann sind es die telefonischen Erreichbarkeiten. Aber es sollte unbedingt dieses Feld befüllt sein mit den Öffnungszeiten. Die Telefonnummer? Und diese Telefonnummer sollte die Telefonnummer sein, die im restlichen Internet kommuniziert wird. Also es sollte nicht nur irgendeine spezielle Telefonnummer für Google Maps oder so sein, sondern es sollte die sein, die im Impressum steht und die auch in allen anderen Kartendiensten und Katalogen und Branchenverzeichnissen, bist du Fotograf und bis hast du auf das Auge zum Beispiel, so eine Fotografenplattform, ein Profil sollte in diesem Profil dieselbe Telefonnummer stehen wie in diesem Google Maps Profil. Alle Freifelder, die sich dort befinden, also die Beschreibung, die 750 Zeichen lang sein kann, ausfüllen, zu den Feiertagen sich verhalten, da schickt Google dann auch immer E-Mails raus, habt ihr am 1. Mai geöffnet, das ist ein Freitag, ja, und wenn ihr eben nicht geöffnet habt, dann einfach geschlossen markieren, dass das halt immer aktuelle Informationen zur Verfügung stellt. Google mag es nicht, wenn Felder leer bleiben, vor allem diese zentralen Felder und keine Telefonnummer schwierig, keine Öffnungszeiten schwierig. Eine primäre Kategorie, die irgendwie anders klingt als wie der Laden. Ja, Malerbetrieb Müller GmbH und Fotograf als Kategorie. Ja, man sieht alles. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt in diesem System. All diese Punkte, wenn da Probleme auftreten, fängt Google an, diesem Profil zu misstrauen und liefert es seltener bis gar nicht mehr aus. Und das ist dann das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen.
Was ist das vielleicht der verrückteste Fehler, den du in dem Zusammenhang gesehen hast?
Also leider gibt es wahnsinnig viele verrückte Fehler. Dieses Nichtpflegen eines Profils machen sich manchmal Konkurrenten auf eine Art und Weise zunutze, die einem, also wo man denkt, die Chuzpe musst du erstmal haben. Wir hatten einen Kunden, der immer wieder schrieb die Telefonnummer. Der uns schrieb, ich habe da ein Problem, die Telefonnummer ist immer wieder eine andere. Mhm. Und da haben sie dann mal die Telefonnummer angerufen, die da immer drin steht. Ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Rufst du da an, ist das der Wettbewerber aus demselben Ort. Und der hat einfach über die Änderungsfunktion, die ja jedem Google Maps Nutzer zur Verfügung steht, die Telefonnummer immer abgeändert, weil er ahnte, dass sich offensichtlich der, dem das Profil gehören müsste, nicht wirklich sinnvoll um sein Profil kümmert. Dass solche Dinge also ausgenutzt werden. Oder dass man einfach diese schrecklichen Bilder, die User zum Teil hochladen. Mhm. Oder sogar, dass man als Profilinhaber selbst ganz schreckliche Bilder hochlädt, die eher so kontraproduktiv wirken. Dass man eben diese Öffnungszeiten nicht pflegt. Also das ist ganz besonders schlimm bei diesen ganzen Leuten, die zum Beispiel im Urlaub schließen. Mhm. Also diese ganz klassische kleine Unternehmung, das Restaurant, das Café, die Physiotherapie, die Anwaltskanzlei, die jetzt einfach beschließt, von Ostern bis Pfingsten bin ich im Urlaub, aber einfach an dem Google Maps Profil diesen Urlaub nicht hinterlegt und reihenweise rennen die Leute dahin und stehen vor verschlossener Tür. Solche Dinge sind mega ärgerlich, weil das potenzielle Kundschaft verprellt und es sorgt dafür, weil Google sehr wohl weiß, dass jemand mit seinem Handy dahin unterwegs war und nicht zur Tür reinkommt, weil er nach 2 Minuten wieder weggeht mit seinem Handy. Die können das alles mittracken. Ja, weil die sehr wohl auch dann Google auf diese Art und Weise erfährt, dass es halt ein nicht gepflegtes Profil ist und das dann leidet deine Sichtbarkeit in diesem System.
Okay. Du hattest noch ein zweites Thema bei der Veranstaltung, einen zweiten Workshop. Das war das Thema verkaufsstarke Landingpages.
Ja.
Was war das, der Kerninhalt des Themas?
Da habe ich zum Beispiel gelernt, dass, also ich hatte der Veranstaltung insgesamt 5 Themen vorgeschlagen. Okay.
Welche waren die anderen?
Website-Optimierung, Google Ads. Und das 5. weiß ich nicht mehr.
Okay.
Weiß ich nicht mehr. Und Google Ads, das war, glaube ich, weil sie das vor 2 Jahren schon hatten, glaube ich, genau. Und Website-Optimierung, da war eine Kollegin aus Köln da.
Oh ja.
Und deswegen hatten sie sich dann bei mir für diese beiden Varianten entschieden. Und die Beschreibung habe ich zwar geliefert und die haben dann die Kollegen von der H&H noch so ein bisschen umformuliert, aber die hat am Ende, glaube ich, dazu geführt, dass die Kundschaft da nicht so genau wusste, was sie mit dem Workshop anfangen soll. Viele haben gedacht, es geht eher so um Online-Shops oder sowas, weil sie das, den Gedanken der Produktseite, die hat das so sehr, also in der Beschreibung war es so sehr stark auf die Produktseite praktisch ausformuliert, dass aber auch die Dienstleistung, der Nähkurs am Ende ein Produkt ist und dass die Landingpage und den Nähkurs zu verkaufen oder was weiß ich, die Dienstleistung Anwalt für Arbeitsrecht zu sein, dass das am Ende auch eine Verkaufsseite, eine Produktseite sein kann. Das, glaube ich, haben viele Leute in der Beschreibung von diesem Workshop nicht so richtig verstanden. Am Ende war trotzdem, da waren, glaube ich, sogar mehr als, da waren, glaube ich, 15 Leute da. Und viele haben am Anfang gefragt, deswegen fiel mir es auf. Ich bin mir nicht sicher, ich habe das Ticket zwar hier gekauft, aber geht's darum oder liege ich völlig falsch? Und die meisten Leute lagen schon ungefähr richtig. Und deswegen war es am Ende okay. Alle waren dann sehr, sehr glücklich, dass sie da gesessen sind. Aber ich glaube, das ist praktisch auch der Gedanke der Landingpage. Ja, also wir haben einfach diesen Begriff vorausgesetzt. Oh, aber die Zielgruppe, die dort unterwegs war, kann auch mit dem Begriff nicht sehr viel anfangen. Da merkt man halt wieder, auch die Leute, die bei der Messe dieses Programm organisieren, das sind halt alles Menschen, die sehr eng am Marketing sind. Und wir nehmen immer noch manchmal viel zu oft Begriffe, die wir so für selbstverständlich jeden Tag benutzen, als selbstverständlich für den Rest der Welt, setzen wir die voraus. Und das hat genau da wieder nicht funktioniert, weil auch der Begriff der Landingpage nicht wirklich sehr vielen Leuten, die dann dort da waren, tatsächlich was sagte. Aber als sie dann klar war, es geht im Prinzip darum, wie ich eine Webseite so hinkriege, dass es am Ende was verhökert, ja, was auch immer das ist, was verhökert werden soll, dann waren sie Feuer und Flamme. Ja, also das war ein sehr, sehr spannender Workshop, weil auch da viele Fragen gestellt wurden und ich habe halt versucht, so ein bisschen zu erklären, was so die, ich fasse es immer so auf 11, 12 wichtige Elemente, die jede dieser Landingpages, die so eine Verkaufsseite haben sollte, zusammen, was diese Elemente sind, wie man mit diesem Element sinnstiftenderweise auf so einer Landingpage umgeht, also dass Bewertungen von Kunden eingebunden sein sollen, dass das Produkt zu sehen sein muss, dass es eine vernünftige Überschrift haben muss, diese Seite, dass es, wenn das ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, dass man praktisch den Ablauf darstellen sollte, wie komme ich an das Produkt, wie buche ich diese Dienstleistung, wenn ich sie gebucht habe, wie geht das dann, was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, dass ich versuche, Nutzen zu kommunizieren. Nicht einfach nur Eigenschaften. Ja, der Nähkurs findet an dem Tag zu der Uhrzeit an diesem Ort statt und ich bin die Leiterin dieser Veranstaltung. Sondern was hat der Mensch davon, der den Kurs bucht? Ja, was kann er danach besser als vor dem Kurs? Das ist im Prinzip das, was transportiert werden muss. Du brauchst schon die Rahmendaten auch, also die Produkteigenschaft, so willst. Aber die verkaufen es am Ende nicht. Es verkauft vor allem diese Nutzen, diese Vorteilskommunikation. Und da haben wir sehr viel drüber gesprochen, ja, weil das die Leute schon auch umtreibt. Vor allem dann, wenn halt Menschen eine Produkt- oder eine Dienstleistung haben, die halt auch sehr verwechselbar ist. Also ich sage immer wieder Bäckereien. verkaufen Brötchen.
Ja.
Ja, und die meisten weiße Brötchen. Ja, das ist wahnsinnig schwer. Mach mal Vorteil zu Nutzen Kommunikation für ja, ja, für solche Sachen. Das ist, und da kannst du schon froh sein, wenn du ein Anwalt für Medizinrecht bist. Ja, also da ist die Unterscheidung gegenüber allen anderen Anwälten schon sehr, sehr viel stärker. Oder eben, wenn du Nekos gibst, und es gibt sowieso nur drei andere, die Nekos in der Stadt anbieten. Ja, warum deine Nekos? Das kriegst du dann schon hin. Ja, aber da spinnt sich immer sehr viel Diskussion um solche, auch das Einbinden wieder der Bewertungen zum Beispiel. Ja, aber wenn da schlechte Bewertungen sind, ja, dann bind sie halt nicht ein. Ja, also das kannst du schon irgendwie geregelt kriegen, aber auf diese, oder ich will mich doch nicht selber loben. Solche Sätze kommen da oft. Mhm. Ja, aber na klar, das ist schon die Idee. Ja, die Idee ist, ja, du klingelst, du trommelst für dein Geschäft. Ja, das ist immer ein bisschen Eigenlob oder ehrlich gesagt eine ganze Menge Eigenlob erstmal. Aber du sollst gar nicht so sehr über dich reden, sondern du sollst darüber reden, was der, der das kaufen soll, davon hat, wenn er es kauft. Also der soll im Prinzip der Held der Geschichte sein, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Landingpage wie eine Art erzählte Geschichte betrachtet. Und dann ist es gar nicht so sehr Lobhudelei, sondern dann ist zum Beispiel das Einbinden von Bewertungen einfach andere, die das schon gekauft haben, das Produkt, die diesen Nähkurs schon besucht haben, die diese Dienstleistung schon in Anspruch genommen haben, die waren zufrieden. Und hier lies mal nach, was die darüber sagen. Mhm. Ja, also es ist oft so Ansichtssache, ja, wie man zu solchen Dingen steht und die richtige Ansicht für sich selber auch im Kopf zu verhaken und zu verstehen, warum einfach das Anpreisen von Produkten und Leistungen auf diese Art und Weise auf Webseiten zum Erfolg führt, der sich, wenn man es eben nicht tut, so nicht einstellt. Das ist, wenn du 90 Minuten dafür Zeit hast, umso besser. Das ist ein tolles Anliegen für so einen Workshop.
Wie hast du diesen Workshop aufgebaut? Hast du das quasi an Live-Beispielen gezeigt oder hast du es einmal theoretisch erklärt?
Also normalerweise ist es so, dass wenn du zu solchen Veranstaltungen eingeladen bist, dass die Leute so eine Art Folienset erwarten. Ja, also es ist schon ein Vortrag. Es ist nicht so, dass du einfach nur einen Browser offen hast und die ganze Zeit irgendwelche Webseiten zeigst, weil die Leute dann nichts zu mitnehmen haben. Ja, das ist, die Leute mögen es, wenn sie das Gelernte irgendwie in Folien gefasst später nach der Veranstaltung irgendwo downloaden können oder so. Und ich versuche deswegen tatsächlich auch immer Foliensets zu bauen, die auch ohne die Tonspur funktionieren. Dann fehlen zwar die ganzen lustigen Anekdoten zwischendurch und die ganzen Fragen natürlich, die gestellt werden, aber du hast auch mit den Folien, selbst wenn du nicht bei dem Vortrag warst, eine gewisse Grundvorstellung davon, was ist wichtig, in welcher Reihenfolge und was sind so Details zu den einzelnen Aspekten. Ja, das ist, und an diesem Folienset, hangelt sich dann praktisch der gesamte Workshop entlang. Egal, ob der 30 oder 35 Minuten lang ist oder ob der 90 Minuten lang ist. Und wenn die dann aber zum Beispiel eine Frage stellen und es ist Zeit für Fragen, dass man die auch ein bisschen ausführlicher beantworten kann, dann kann es schon auch mal sein, dass ich dann das Folienset geschwind wegtue und dann die Website von demjenigen öffne oder was weiß ich, das Google Maps Profil von demjenigen aufmache, dass alle anderen auch ein bisschen mitkommen gedanklich und dann da geschwind was zeige. Aber dann kehre ich auch wieder zum Folienset zurück. Die Idee ist schon, weil es gibt ja auch eine Beschreibung für diesen Vortrag, dass du innerhalb dieser 90 Minuten alles, was in dieser Beschreibung steht, auch erzählst. Weil vielleicht kommt ja der, der da hinten im Exix, nur wegen Tagesordnungspunkt 14. Ja, und wenn du aber deine 90 Minuten nach Tagesordnungspunkt 9 durch hast, ist das ein Problem. Ja, weil dann hat er nämlich seinen TOP nicht gekriegt. Ja, und ist dann halt, für ihn ist halt doof. Ja, deswegen ist die Idee schon, und da helfen dann Foliensets auch beim Vortrag schon, dass du all das erzählst, was du versprichst im Vorfeld über die Workshop-Beschreibung.
Verstehe. Du hast jetzt erzählt, dass du viele Fragen bekommen hast, die viel mit den Leuten unterhalten hast. Aber gab es irgendwas, was du vielleicht mitgenommen hast oder irgendwas, worüber du im Nachhinein jetzt drüber nachdenkst, was du da gesehen, erlebt hast auf der Messe?
Ja, es ist immer ganz spannend, bei solchen Veranstaltungen zu sein, mal durch diese Rückkopplung, diese unmittelbare, wenn die dann mit ihren Problemen kommen, lernst du halt, wie missverständlich all diese Google-Produkte, auch wie missverständlich Online-Marketing an sich und Online-Marketing-Mechanismen immer noch für normalsterbliche Unternehmensinhaber sein können. Und in 9 von 10 Fällen kann ich Dinge eigentlich so erklären, dass es auch normalsterbliche Menschen verstehen. Aber wie schon gesagt, ja, Landingpage in der Produktbeschreibung, in der Ein-Workshop-Beschreibung war nicht so eine tolle Idee. Und ich versuche dann sehr oft, wenn mir dann nochmal einer mit so einem Fall gekommen ist, der sehr ungewöhnlich ist, dass ich so einen Fall dann bei anderen Konferenzen dann vorstelle. Ich werde ja oft darum gebeten, nicht, also gerade bei Google Maps passiert ja, in dem Google Unternehmensprofil passiert nicht so viel, das ist nicht so innovativ, da ist nicht alle Woche irgendwas neu. Aber was du halt jede Woche hast, du hast irgendein Problem. Und welche Probleme es gibt, was der beste Lösungsansatz für das Problem ist, das lässt sich sehr, sehr schön oft mit den ganzen Cases, die die Leute auf einen zutragen, lässt sich sehr, sehr gut beschreiben. Und es kommt doch immer vor, dass irgendeiner dann Kunde wird. Für uns als Agentur, weil das Problem ein größeres Problem ist, weil man es auch eben mit so Hilfe zur Selbsthilfe nicht klug lösen kann, weil die Leute sich damit nicht beschäftigen wollen. Also du kannst ja Dinge wissen, aber trotzdem dafür keine Zeit haben oder dafür keine Lust haben.
Ja, stimmt.
Ja? Und dann sagen die Leute, kannst du das nicht machen? Ja, ich gebe dir einfach Geld. Das ist auch noch so ein Thema. Manchmal ist es auch so, dass jemand mit seinem Lösungsansatz kommt und sagt, das und das, was du erzählt hast, das hatte ich auch und das habe ich so und so gelöst. Okay. Und dann sind da manchmal ganz clevere Ideen dabei. Also zum Beispiel dieses von außen Dinge anpassen, also dieses Änderungen vorschlagen, wo ich vorher noch gesagt habe, dass es eigentlich ungewöhnlich ist, dass man sein eigenes Profil auf diese Art und Weise pflegt. Aber Dubletten kann man auf diese Art und Weise sehr, sehr viel schneller zusammenführen als über den Support von Google.
Ah, okay.
Ja, da gibt's extra einen Button dafür, wenn man dann so unter Änderungen vorschlagen sich ein bisschen durchklickt, dann kommt so ein Punkt Duplikat. Und dann kann man auch angeben, Duplikat zu welchem anderen Profil. Und dann wird das eingereicht beim System.
Okay.
Und wenn die das matchen können, dann wird das vollautomatisch zusammengeführt. Dann bleibt ein Profil übrig. Das Problem ist so ein wenig in Anführungszeichen, wenn du das in diesen vollautomatischen Weg gehst, du weißt nicht, du kannst nur hoffen, dass sie das so tun, wie du das da angibst.
Ah, okay.
Sie führen dann auch die Bewertungen zusammen. Hast du also dort 20 und dort 30, werden daraus 50 Bewertungen tatsächlich. Aber wenn du nicht auf beide diese Profile die Inhaberschaft hast und der Match die anders, dann kann es sein, dass er vielleicht das Profil übrig lässt, wo du keine Inhaberschaft hast. Ja, deswegen wäre es immer klug, solche Dinge nur zu tun, wenn man auch Inhaber von beiden Profilen ist. Aber das ist oft ein schnellerer Weg. Generell ist es immer eine gute Idee, in diesem Geschäftsbereich erstmal Dinge ohne den Support zu tun, weil der Support sehr formelhaft, sehr bürokratisch agiert, weil er nicht missbraucht werden will. Ja, die haben halt wahnsinnige Angst, dass da einer flunkert auf der anderen Seite. Das ist alles nur per E-Mail. Kannst da nicht anrufen, ganz selten, dass man mit jemandem telefonieren kann. Deswegen sichern die sich halt ab. Sehr viele Dinge werden nur mit Textbausteinen beantwortet, halt auch um Schnelligkeit halt in den Support zu kriegen und solche Sachen. Das ist aber für so Menschen, die mit dem Metier nicht so viel zu tun haben, ist das ein Problem. Ja, diese Textbausteine funktionieren halt nur in 7 von 10 Fällen. Ja, die anderen 3 gucken auf den Textbaustein und denken sich, hat er überhaupt meine E-Mail gelesen? Ja. Was raucht das Gegenüber? Und dann kommen die aber nicht auf die Idee, dass du einfach darauf antworten kannst und sagst, das ist überhaupt nicht die Antwort, die ich haben wollte. Hast du denn meine E-Mail nicht gelesen? Ich schreibe dann tatsächlich. Aber das ist das, was Leute eben auch nicht wissen, dass du darauf antworten kannst, dass du dich mit der Antwort gar nicht zufrieden geben musst, dass da eine Ticketnummer ist, auf die du jetzt antworten kannst. Und wenn erst mal ein Ticket offen ist, ja, dann müssen sie reagieren, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Aber das sind so Dinge, die auch in Ermangelung der Erfahrung, du hast dann halt, wenn du selber ja nur dein eigenes persönliches Profil befüllst, nur Gott sei Dank nur sehr selten die Notwendigkeit, sich mit denen auseinanderzusetzen. Deswegen hast du halt auch keine Erfahrung, wie du das geschickterweise anstellst. Das ist dann wieder ein Plus, dass so eine Agentur wie wir haben, wir haben halt jede Woche wegen irgendeinem Kunden, wegen irgendeinem Profil, irgendeinen Kontakt zu denen und wissen dann halt schon, wie man erreichen kann, was man erreichen will.
Ja.
Wir haben auch keine hundertprozentige Erfolgsquote, aber ich würde mal sagen, so 98% kriegen wir schon hin. Ja, ja. Es gibt immer mal so einmal im Jahr einen Fall, den man nicht lösen kann. Weil sie selber keine Ahnung haben, dann kann es sein, dass sie sich Monate später melden, so, wir haben die Lösung jetzt. Und du hast schon längst alles abgeschrieben. Oder weil sie tatsächlich sagen, nein, wir wollen das nicht machen. Das, was du da willst, das wollen wir nicht. Ja. Und da muss man natürlich mit solchen Sachen leben, aber in den anderen Fällen muss man sagen, kriegen wir die Sachen schon geregelt. Und das ist alles wirklich etwas, das ich oft von solchen Veranstaltungen mitnehme oder auch von Telefonaten, die hier so spontan bei uns in der Agentur reinflattern, wo einem Leute da ihr Leid klagen. Ja, und aber dass jemand einem so was durchschlagend Neues erzählt oder so, das ist gerade in dem Metier dann recht unwahrscheinlich.
Hattest du nach den Vorträgen noch Workshops noch Zeit, über die Messe zu gehen oder dich vielleicht auch mit den anderen paar Online-Marketing-Experten auszutauschen?
Also die auf Messen sind die Dinge oft wahnsinnig anonym. Anonym. Also du siehst den Vortragenden vor dir, weil du immer so eine halbe Stunde vorher da sein sollst. Du siehst den, der nach dir kommt, weil der halt schon eine halbe Stunde vorher da ist.
Ja.
Ansonsten kriegst du vom Rest nicht viel mit. Da sind die Organisatoren von so einer Veranstaltung, die dich entgegennehmen, die dir so ein bisschen zeigen, wo du hin musst und solche Sachen. Du wirst dann halt auch sehr bemuttert, ja, auf solchen Veranstaltungen. Und wenn du jetzt nicht unbedingt ein sehr persönliches Interesse am Messethema hast, ja, kommst du in der Nähe deines Slots dort an und gehst nach deinem Slot normalerweise wieder. Bin ich auf einer Online-Marketing-Konferenz, ist das zuweilen anders. Wenn ich dann sehe, dass da schon so Menschen Vorträge halten, deren Vortragsstil ich mag, oder wenn da mal so ein Thema ist, das gerade so ein bisschen so brennt und auch mich interessiert, dann gehe ich auch mal gezielt wohin und bleib sitzen in einem Raum und hör zu, bin dann vielleicht sogar von morgens bis abends unterwegs auf der Veranstaltung. Aber auch da kann es jetzt sein, das ist dann wieder, ja, wenn du alt bist, hast du vieles schon ein paar Mal gehört im Leben. Es kann dann schon sein, dass wenn du dann dir den vom letzten Slot so die auf dieser großen Wand die Vorschläge für die Vorträge durchliest und dir denkst, hey, alles schon mal irgendwo gehört, dass du eine Stunde früher gehst tatsächlich. Ja, weil sich einfach da hinsetzen und jetzt einfach nur mal jemanden klatschen, das machst du dann tatsächlich nicht. Auf der H&H war ich dann halt, ich habe einmal nachmittags und einmal vormittags einen Vortrag gehabt. Du bist dann halt so 3 Stunden da. Ja, für deine anderthalb Stunden, eine halbe Stunde vorher, eine halbe Stunde danach. Quatschst dann noch ein bisschen mit den Organisatoren und so. Und hab mir natürlich so auf dem Weg, du bist ja dann so durch die Messehallen unterwegs, ich guck dann schon mal links und rechts. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich an den Stand gehe und da mit den Leuten rede oder so. Ja, die sind ja auch zum Verkaufen da. Ich halte die da ja nur vom nächsten potenziellen Geschäft vielleicht. Ja, denn ich werde da jetzt keine Wolle kaufen für uns hier in der Agentur.
Vielleicht dann nächstes Jahr. Würdest du nächstes Jahr wieder hingehen, wenn ich
anfange? Jetzt haben sie mich schon dreimal gefragt. Immer mit einem gewissen Abstand, was ich auch ganz nett finde. Ja, weil diese Themen bringen halt nicht alle Minute irgendwelche Neuigkeiten. Aber es sind auch immer wieder andere Menschen auf so einer Messe, für die das dann alles gegebenenfalls das erste Mal ist. Ich freue mich immer, wenn ich nochmal eingeladen wäre, weil das ja auch irgendwie ein Beleg dafür ist,
genau.
Viel Wertschätzung natürlich auch. Dass es halt eben für die was gebracht hat, dass sie ein tolles Feedback bekommen haben. Ich hole mir das Feedback indirekt immer. Ich verspreche den Leuten ja immer, wenn sie mir eine E-Mail schreiben, dann kriegen sie irgendwas extra. Hier in dem Fall, wir haben ja so als kleine Hilfestellung so einen 30-Tage Fahrplan für die Optimierung, für die eigenständige Optimierung eines Google Maps Profils. Jeden Tag eine Aufgabe, 30 Tage lang. Und dann sage ich immer, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt hier oder bei LinkedIn eine Nachricht schickt, dann schicke ich euch diesen Fahrplan. Und da kriegst du dann immer sehr schnell mit, ob die dir in der E-Mail einfach erstmal danken für den Vortrag und dass es ganz spaßig war und dass es ganz nett war, so viele Fragen waren, oder ob sie einfach nur sagen, hallo, ich hätte gern den Fahrplan. Gruß. Ja, da weißt du dann, also der will zwar jetzt den Fahrplan, aber so richtig geil hat er es nicht gefunden, ja. Und wenn du dann halt sehr viel so ein bisschen einleitenden Text kriegst, dann hast du auch das Feedback schon. Da musst du eigentlich gar nicht auf den Veranstalter jetzt warten. Dann weißt du schon, die da rumgesessen sind, die haben da schon was mitnehmen können. Ja, und generell auch der dann so ein bisschen maulfaul ist, so ganz schlimm kann er es nicht gefunden haben, sonst würde er den Fahrplan gar nicht holen.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich bin ein Fan von der Idee, generell öfter mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja. Und das hast du in dem Sinne ja gemacht. Das ist ja, die Messe an sich ist ja nicht dein normales Metier. Mhm. Würdest du das anderen Speakern oder auch Leuten, die generell auf Messen gehen, empfehlen, einfach mal auf eine branchenferne Messe vielleicht auch mal vorbeizuschauen oder einen Vortrag zu halten?
Also, erstens mal ist das die größere Kunst, meiner Meinung nach. Weil nur die Leute, die das ganz normalen Menschen erklären können, einem Optiker auf der Optikermesse oder eben einem Kurzwarenhändler, ja, auf einer H&H in Köln, der wird überhaupt zu sowas eingeladen. Diese Nerd-Niveau-Vorträge, wie du die auf einer SMX oder auf einer Campix hast, funktionieren auf solchen Veranstaltungen ja gar nicht. Und wenn Leute eine gewisse Zeit lang in ihrem Business unterwegs sind, dann verlernen die Grundlagen. Die setzen Grundlagen voraus. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich kann das meisthin ganz gut. Ich kann heute immer noch jemanden, der mit etwas noch nie Berührung hatte und womit ich aber schon fast 25 Jahre arbeite, das so erklären, dass er es versteht. Und das führt dazu, dass ich häufiger bei solchen Veranstaltungen eingeladen bin. Aber halt sehr oft, sehr viele Jahre schon, immer das gleiche erzähle.
Okay.
Ja, also es gibt auch viele, die das beim Speaken irgendwann langweilt. Das gehört dann zur Wahrheit auch ein bisschen dazu. Ja, also wenn du auf solchen Veranstaltungen bist, ist das fast immer nur Grundlagenwissen. Ja, und dann eben die paar Leute, die halt hinten rumkommen oder denen mal, was weiß ich, in der Q&A-Runde eine spezielle Frage stellen, die vielleicht ein wenig schon Vorkenntnisse haben. Aber sehr oft ist es eben immer wieder, vermeide diese 10 Fehler in deinen Google Ads Kampagnen, um das Budget ja zu schonen, und so schaffst du es, dass du bei Google Maps ganz vorne stehst und was weiß ich. Das sind die 10, die 11, die 12 Elemente, die jede Landingpage braucht. Für Online-Marketer sind das oft Selbstverständlichkeiten. Mhm. Für die ist das Raketenwissenschaft. Ja, wenn du das noch hinkriegst, das, was die für eine Raketenwissenschaft halten, so zu erklären, dass sie es danach verstehen und umsetzen können, dann wirst du immer wieder zu solchen Veranstaltungen eingeladen. Aber das muss man wollen. Also es ist sicherlich auch nicht für jeden geeignet. Aus einer Agenturperspektive vielleicht noch der Satz, dort ist Kundschaft. Auf Fachveranstaltungen selten bis gar nicht. Es sei denn, du hast dich zum Beispiel, was weiß ich, auf Technik sehe oder spezialisiert, und dann ist da irgend so ein Content-Mensch, der sagt, ja, wir haben technisch große Probleme, wir kaufen dich mal ein. Aber ansonsten bist du da ein Kollege unter Kollegen, und die Wahrscheinlichkeit nach, dass sich dadurch halt Geschäft für die Agentur ergibt, ist wesentlich seltener, als wenn du auf so online, auf marketingfremden Veranstaltungen unterwegs bist.
Mhm. Vielleicht jetzt abschließende Frage, wie hat dir dein ganze Ausflug nach Köln im Gesamten gefallen?
Ach, ich bin gerne auf Reisen. Ich bin ja jetzt viel seltener auf Reisen als vor Corona. Es ist ja wahnsinnig viele Dinge sind online geworden. In Deutschland wollte ja vor Corona einfach gar niemand irgendwer was online machen. Man musste wegen jedem Pups irgendwo hinfahren. Und ich bin unfassbar viel unterwegs gewesen. Ja. Ich hatte einen Goldstatus bei meiner Bahncard. Ja, da komme ich nicht mal annähernd hin. Auf die Punkte komme ich heute nicht mehr, weil halt das echt seltener geworden ist. Deswegen freue ich mich. Damals war es auch anstrengend. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und man war manchmal froh, wenn man mal eine Woche oder zwei nicht irgendwo hin musste. Heute fahre ich gerne weg. Ja, ich bin gerne bei Leuten, ich bin gerne auch auf so Veranstaltungen, egal ob groß oder klein. Ich mache ja auch so Fachtagungen für irgendwelche Berufsgruppen, ja. Ich war letztes Jahr, irgendwann im Herbst, war ich auf einer Fachtagung für Nachhilfeschulen. Mhm. Und auch die haben sich 90 Minuten lang einen Grundsatzvortrag über lokales Online-Marketing gewünscht. Ich war Jetzt fiel mir gerade noch ein Beispiel ein. Das Beispiel, das habe ich jetzt vergessen. Schade drum. Okay, sowas in der Richtung mache ich viel. Das sind dann halt wirklich so, da sitzen dann oft nur 20, 30, manchmal sogar nur 8 oder 12 Leute, aber die haben dann wirklich Interesse an dem Thema und es macht dann auch Freude, sich mit den Menschen auszutauschen. Und in Köln hatte ich Glück mit dem Wetter, das ist auch immer sehr hilfreich, wenn du die ganze Zeit nur durch den Regen wartest in so einer Zeit. Und was ich großartig fand, ich hatte, ja, weil es ja am Wochenende war, was viele auch nicht mögen daran, dass man dann am Wochenende auch noch unterwegs ist, aber da habe ich eigentlich nichts dagegen. Und ich hatte Zeit für einen Museumsbesuch.
Ah, okay.
Genau, also sowas mache ich dann tatsächlich auch. Ich jette dann nicht nur von Bahnhof zu Hotel, zu Messe, zu Hotel, zu Bahnhof, sondern wenn dann tatsächlich über Nacht, dann versuche ich auch noch irgendwas Kluges zu machen. Und war eine ganz, ganz tolle Ausstellung im Museum Ludwig, das ich immer empfehlen kann. Das ist direkt neben dem Kölner Dom.
Okay.
Genau.
Sehr gut.
Genau.
Sven, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Für den Podcast, für die ganzen Ausführungen. Ich denke, es war ein richtig guter Überblick. Wir haben auch ein paar interessante Ansätze, zu denen wir in den Shownotes noch ein paar Links setzen zu unserer Website, wo wir auch noch auf die Themen eingehen. Sonst können wir natürlich auch jederzeit uns kontaktieren.
Genau.
Über alle bekannten Kanäle.
So ist es.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten
Happy Optimizing.